Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ahnen treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel aus Koblenz, Pfarrer bei der Bundespolizei, wie man, glaube ich, inzwischen schon verstanden hat.
Ja, es sei denn, man schaltet zum ersten Mal zu. Habe ich nicht mal den Teaser gehört.
Ja.
Ja, mein Name ist Wolfgang Edler, Pfarrer in Bad Oeynhausen, Eidinghausen-Dehme, am Fuße des Wiehengebirges auf der Sonnenseite. Und die macht ihrem Namen auch heute wieder alle Ehre und ist sonnenbeschienen. Ja, das ist immer noch sehr schön. Also ich werde nicht müde, mich daran zu freuen, wenn ich dieser Tage Besuche mache, wenn ich zu Leuten fahre. So fahre ich mit dem Fahrrad natürlich, ökologisch, wie ich ja bin. Und aber auch mit dem E-Bike, faul, wie ich ja bin. Freue mich immer so an diesem Blick. Das war ja früher im Ruhrgebiet überhaupt nicht möglich. Da gab es nur graue, asphaltierte Straßen mit Häusern auf beiden Seiten. Und es gab natürlich, jetzt gibt es wieder 1000 Leute, die sagen, das Ruhrgebiet ist viel grüner als früher. Ist es ja auch, ist es ja auch. Aber hier ist noch grüner.
Ja.
Und ja, ich freue mich dann immer, dass ich da so hingucken kann. Sehr schön. Felder jetzt, wo Getreide drauf wächst und das Wiehengebirge, das so grün-braun leuchtet.
Also auf unseren Feldern hier, die mehr in Hanglage sind, wächst der gute alte Wein in seinen Trauben, der gute Riesling. Wir sind ja übrigens, wir wohnen ja in Koblenz, in einem Vorort von Koblenz, Rübenach, aber viel näher noch ist Winningen, das berühmte Weindorf. Das heißt, wir sind eigentlich fast näher an der Mosel hier als am Rhein und die Mosel ist wirklich umgeben von Weinbergen und so weiter. Und ich freue mich schon, wenn die Ernte kommt. Dann kann man bestimmt mal gucken, wie das da so ist.
Ja. Deshalb hast du eigentlich hier von Oeynhausen nach Koblenz gewechselt.
Stimmt, der Wein war so schlecht.
Ja, obwohl, wenn das Klima sich noch weiter verschiebt, wird vielleicht demnächst am Wiehengebirge auch Wein angebaut.
Ja, und immerhin gibt es ja auch das gute alte Herforder Pilz. Das habe ich auch immer ganz gern getrunken. Also insofern.
Ja, also es gibt auch andere Biere hier in der Ecke. Barre wird auch gern getrunken.
Barre, ja genau. Mhm.
Ja. Detmolder.
Ja, genau.
Das ist schon alles sehr ergiebig hier. Nicht, dass wir jetzt Werbung für eine Sorte machen, sondern wir machen gleich Werbung für drei Sorten.
Muss ich jetzt auch noch. Bei uns gibt es übrigens das Deinhardthaus. Aber jetzt ist genug mit der Werbung.
Genau.
Und sponsert ja niemand. Das beklagen wir ja jetzt schon. Da haben wir gerade nochmal beklagt, dass wir überhaupt keine richtigen zahlungskräftigen Sponsoren haben und wir durch die Podcast eigentlich einen Nebenverdienst haben, der es uns ermöglicht, unsere kirchlichen Ämter ruhen zu lassen.
Genau. Also wir sind zwar berühmt, aber noch nicht reich. Ja, es ist immer erstaunlich, wie viele Leute mir doch immer wieder sagen, ja, gibt's denn dann wieder einen Podcast und worum geht's denn beim nächsten? Und ich höre den immer. Und wenn man diese ganzen Leute so zusammenzählt, müsste man sagen, eigentlich müssten wir noch höhere Klickzahlen haben.
Das ist, haben wir ja schon mal festgestellt, wie bei Kirche im Allgemeinen. Machst du keinen Podcast, kriegst du gleich eine Nachfrage, seid ihr krank, ist irgendwas los, was ist kaputt und so. Aber das heißt nicht, dass man immer zuhört sozusagen. Es ist einfach das gute Gefühl, es gibt ihn. So wie es gut ist zu wissen, es gibt den Mond, den brauche ich ja auch nicht täglich, oder die Kirche. Gut zu wissen, dass es sie gibt, heißt aber nicht unbedingt, dass ich sie jetzt täglich in meinem Leben brauche. Also ich jetzt nicht persönlich, sondern ich glaube, das geht vielen Leuten so. Also ich auch nicht, aber vielen Leuten geht es eh nicht.
Ja. Was für unseren Podcast natürlich nicht gilt. Den braucht man.
Den braucht man, genau.
In regelmäßiger, ordentlicher Dosierung.
Ich wollte eigentlich so ein bisschen hinführen, weil wir haben ja keine Zeit.
Richtig.
Auf unseren Text, also diesen Predigttext, also besser, ja, diese biblische Stelle, die, wo es um Kirche geht.
Genau. Es geht um den siebten Sonntag nach Trinitatis, ne, in dieser bunten Reihe von Sonntagen nach Trinitatis.
Ja.
Für die, die dann hinterher wieder einen Index erstellen wollen, das wäre der 23. Juli 2023.
Genau.
Da ist das Predigttext und es ist ein Text, der umstritten ist, sagt man so. Ne? Das ist so die Folge der Pfingstpredigt des Petrus, so wird es damals beschrieben, Apostelgeschichte 2. Und also Petrus hat sich wirklich nach dem Pfingstwunder die Seele aus dem Leib gepredigt, hat also die Leute groß und breit angesprochen und dann passiert was. Das wird geschildert. Und das liest uns der liebe Lars jetzt, glaube ich, mal vor. Ne?
Genau, aus der Apostelgeschichte, wobei Apostel sind halt die, die jetzt so gesandt sind, ne? Die ausgeschickt sind. Und Geschichte heißt nicht, dass ein Märchen ist. Aber das können wir später nochmal gucken, ob das wirklich so ist.
Also ja, ich lese. Das ist der zweite Teil des Lukas-Evangeliums.
Ne? Genau, ja, ja. Genau. Also aus der Apostelgeschichte. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, Hammer.
Ja, das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten. Also da ist ja alles drin, was sich der Pfarrer von heute wünscht. Und die Pfarrerin natürlich auch.
Ja, nicht alles. Ne?
Also, erzähl mal, was möchtest du denn nicht so gerne davon?
Ja, also ich meine, sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle. Ich möchte nicht meine ganzen Gitarren verkaufen.
Ach ja.
Ein paar vielleicht, aber... Ja, es geht ja dann tatsächlich relativ bald los, dass genau solche Bedenken auch in der Apostelgeschichte geschildert werden bei Hananias und Sapphira, ne, die einen Acker haben und wollen ihn dann doch nicht verkaufen oder wollen das Geld nicht rausrücken und belügen dann die Gemeinde und fallen dann beide tot um nach... Naja, ganz furchtbare Geschichte. Aber da geht es gleich los, dass also nicht alle einmütig beieinander und alles verkauften und teilten, so, sondern dass da eben auch schon gleich die ersten Schwierigkeiten aufkommen. Und deshalb sagen so Exegeten, also auch Leute, die sich mit der Bibel beschäftigen und das wissenschaftlich angehen, diese Beschreibung der ersten Gemeinde in Jerusalem wäre doch reichlich idealisiert. Das wäre so, das geht ja gar nicht und das wäre so mit Sicherheit auch nicht gewesen, sondern das ist jetzt sozusagen eine Schilderung des Lukas, um zu zeigen, wie toll das in der Anfangszeit doch gewesen ist.
Was ja eigentlich ein bisschen lustig ist, weil das hört sich ja so an, als ob das jetzt so unrealistisch wäre, aber alles andere, was im Neuen Testament steht, übers Wasser gehen und keine Ahnung, irgendwie Wasser in Wein verwandeln, war natürlich genau so, aber das glaubt man jetzt nicht so, ne? Weil das klingt ein bisschen zu utopisch. Ja. Man spricht auch da von urchristlichem Kommunismus, fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo die alles teilen, alles haben und genau, und es könnte aber doch sein, dass in so einer Anfangsphase die Begeisterung einfach so groß ist, dass man sagt, boah, Jesus war ja auch jetzt nicht so reich und er hat ja auch nichts gehabt in dem Sinne, wir teilen das alles und dann geht's allen gut und wir sind eine echte Community. Ja.
Ja. ist die Frage, ist das wirklich so idealisiert oder war das eben, wie du sagst, eine Bewegung, so eine Welle. Ich meine, sowas hat es ja in den letzten Jahrzehnten durchaus auch öfter gegeben. So in den 60ern, in den 70ern, so da gab es ja auch solche Zeiten, wo die Leute dann so völlig aus der Gesellschaft raus und dann mit Blumen im Haar und nicht wahr?
Alles geteilt haben. Wein, Wein und Gesang, genau.
Ja, das kann man sich sicherlich damals so vorstellen, dieses Pfingstwunder, also dass die Jünger plötzlich begeistert rausgehen aus dem Haus, sich nicht verstecken, sondern begeistert von Gott und von Jesus reden und dann Leute sagen, was ist denn da los? Ja, und deren Leben wird tatsächlich durch das, was die da sagen, umgekrempelt. Da haben wir uns auch schon öfter mit beschäftigt, mit unterschiedlichen Fragen, was das Evangelium denn ausmacht. Aber dass es eben damals auch nicht in den ersten Predigten darum ging, zu moralisieren oder zu also politische Correctness zu zeigen oder jetzt zu sagen, was müssen wir tun, sondern damals werden die Jünger ja gefragt, was sollen wir tun? Mhm. Und die Jünger sagen, ja, lasst euch taufen.
Ja.
Lasst euch taufen, kehrt um, kommt dazu. Ne?
Wobei können wir gleich nochmal drauf kommen, aber ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube schon, dass eine gewisse Attraktivität des Christentums auch dadurch entstanden ist, dass sie ja die Sozialordnung schon auf den Kopf gestellt hat. Weil wenn man sich mal anguckt, in einer Gesellschaft, in der zum Beispiel nur das religiöse Establishment zählt und die anderen nicht so. Und jetzt sagt Jesus ja, nee, das ist nicht so, also die Sünder können zu mir kommen. Oder im Römischen Reich zum Beispiel, wo es ja eine deutliche Trennung gab zwischen den Bürgern Roms und den Sklaven zum Beispiel oder den Rechtlosen. Wenn das Christentum sagt, hier ist nicht Jude noch Griecher, hier ist nicht Sklave noch Herr. Ich glaube, das hat eine soziale Sprengkraft, glaube ich, die gerade attraktiv war, glaube ich, schon auch für die Leute, die gelitten haben unter den gesellschaftlichen Bedingungen.
Absolut.
Wenn das stimmt im Ansatz, was da steht, dann wäre das ja sehr, sehr attraktiv. Anderes Leben, Gleichheit, Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit.
Also das und ist zwar wohlgemerkt nicht verordnet, sondern die sich ergeben hat, ne? Durch das, was die da gehört haben.
Genau. Ja, und absolut, genau. Und das wieder zu dem, was du gerade gesagt hast, nicht losgelöst, weil man einfach mit Gewalt eine neue Gesellschaftsordnung aufdrücken will, sondern wenn man sagt, ja, da ist jemand getauft, da ist jemand in die Gemeinschaft eingebunden, da glaubt jemand an Jesus und so weiter. Und das verändert die Menschen so sehr, dass sie nicht durch Zwang oder nicht durch moralischen Druck, sondern aus einer inneren Haltung heraus ihr Leben komplett ändern. Und das ist so attraktiv, dass man sagt, da werde ich Mitglied, da gehe ich hin. Da bin ich, ja, da finde ich super, als mal was anderes, ne?
Ja, genau. Und damals war ja sowieso gerade großes Fest in Jerusalem. Da waren viele Leute auch von außerhalb in Jerusalem, um Glauben zu feiern, um was Besonderes zu erleben. Und das war natürlich dann das Knallerereignis, also der Tod von Jesus, die Auferstehung, das war ja sowieso schon Thema gewesen. Und jetzt auf einmal, jetzt geht's los. Und die haben natürlich auch gedacht, die dazu kamen, das sind jetzt nur noch wenige Tage oder Wochen. Jeden Tag rechnete man damit, dass Jesus jetzt wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Und da war natürlich auch für alle klar, wir brauchen doch jetzt überhaupt nichts mehr. Also was sollen wir jetzt noch irgendwie irgendwas sparen, wenn wir es sowieso nicht ausgeben können? Ne? Was sollen wir noch irgendwie 3 Mäntel im Schrank hängen haben, wenn es im Moment warm ist und wir wahrscheinlich gar nicht mehr erleben, dass man überhaupt einen Mantel braucht? Und dass man dann natürlich teilt und sagt, ist doch egal, wenn es einem schlecht geht, ich brauche das doch nicht mehr. Und der braucht es nötiger, können wir doch teilen. Ne? Ist ja nicht mehr für lange.
Genau, und das ist so die historische Erkenntnis in dem Zusammenhang, wobei man ja sagen kann, die Frage ist ja generell, also das klingt jetzt so, als ob man natürlich sagen würde, ja, wenn eh alles bald weg ist, dann kann man auch abgeben. Aber es kann ja, wir wissen ja, wenn man das mal auf heute überträgt, ne, wir wissen ja auch eigentlich gar nicht, was wir retten können, worauf wir hinarbeiten, wie lange unser Leben dauert, keine Ahnung. Wir können ja das, was wir für uns behalten, am Ende auch nicht wirklich halten. Also am Ende ist es für uns verloren, weil wir nichts mehr haben können. Vielleicht kann man ja so ganz, ohne jetzt so eine Endzeitstimmung zu machen, aber man muss sich schon, glaube ich, bewusst machen, dass das immer dieses auf die Zukunft sparen und sammeln und horten und so vielleicht ganz sinnlos ist. Habe ich oft bei Kirche gedacht. Ich habe ja mal erzählt, vielleicht schon mal irgendwann im Podcast, als wir damals die Auferstehungskirche umgebaut haben mit dem Café und so, da haben wir wirklich viel, viel Geld in die Hand genommen, das so auf der hohen Kante lag. Das war alles richtig, also möglich, rechtlich war das. Aber da hat man auch gesagt, besser wir bewahren unsere ganzen Rücklagen und wir sparen und wer weiß für die Zukunft, wir müssen alles erhalten und so. Ist ja heute noch oft die Haltung, dass man sagt, ne, man darf nichts verkaufen. Und so. Ja, vielleicht ist das falsch. Vielleicht sollte man sagen, nee, man muss eigentlich immer so leben, als ob jetzt die Zeit ist, Kirchentag, und einfach jetzt das Geld zum Beispiel nimmt und man so richtig investiert, weißt du, so richtig was macht, ohne immer dieses, wir müssen sparen für die Zukunft, wer weiß, was wird. Vielleicht sparen wir für eine Kirche, die es dann gar nicht mehr gibt.
Genau, oder die auch sowieso schon kaum einer noch haben will. Ne?
Genau, dann haben wir ganz viel Geld auf der hohen Kante und man fragt sich, wofür. Also,
das ist ja, haben wir auch nicht. Also, und ist ja auch so, viele bei Kirche überlegen immer, wie können wir das Geld noch sparen? Wie können wir unsere bestehende Situation aber auch so lange wie möglich mit diesem Geld noch aufrechterhalten, wo es vielleicht wirklich besser wäre, einfach zu sagen, das brauchen wir doch gar nicht mehr. Im Moment, also was die Austrittszahlen angeht, aber auch was die überhaupt gesellschaftlichen Umwälzungen angeht, die gesellschaftliche Entwicklung mit Geburten und Sterberaten und so, kommen viele Sachen zusammen, die dazu führen, dass die Zahlen bei Kirche runtergehen. Also die Mitgliedszahlen, die Menschen, die sich offiziell dazuzählen. Das ist also nicht so, der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden, sondern es gehen täglich jede Menge ab. Ich sehe ja auch als Assessor im Kreiskirchenamt die Austrittserklärungen immer wieder, die da alle reinkommen. Und es ist durchaus nicht so, das sei allen an dieser Stelle mal gesagt, die austreten. Es ist nicht so, dass die Kirche das nicht erfährt, sondern die Gemeinden, zu denen man gehört, die Presbyterien, zu denen man gehört, die kriegen das namentlich mitgeteilt, wer da so alles austritt. Und das ist manchmal wirklich ein herber Schlag ins Kontor, dass man da also mit Leuten zu tun hat, dass man da mit Leuten gearbeitet hat, für Leute tolle Gottesdienste gemacht haben, alles so und kurz darauf so ausgetreten.
Ja,
traurig. Und ja, eine ganz andere Dynamik als das, was damals da beschrieben wird. Und das macht natürlich, da hast du völlig recht, sehr stark damit zusammenhängen, dass wir sehr, sehr stark bei der Kirche im Bewahren sind oder auch in der Meinung, das wäre immer noch alles so und das wird sich alles von selber erhalten. Damals ging es ja auch darum, dass die ihren Glauben gelebt haben, also dass die Gott gelobt haben, dass die Abendmahl gefeiert haben, miteinander, aber auch in den Häusern. Bei uns würde dann wahrscheinlich erstmal die theologische Diskussion losgehen, ob das denn wirklich überall Abendmahl ist und ob wir das denn so.
In den Häusern, ob das nicht öffentlich wird.
Genau, ja, ja. Und ob denn da auch immer jemand dabei ist, der aufpasst, dass das auch richtig ist und so. Das hat ja auch alles seinen Sinn. Ja. Aber die Dynamik, die Begeisterung und auch so das gemeinsame Erleben von, also wir sind alle eins in Christus und wir feiern das auch, das ist, glaube ich, schon an vielen Stellen bei Kirche ein bisschen verloren gegangen.
Ich glaube, ich hänge noch so gedanklich an einem Punkt, dass du gesagt hast, man liest so die Austritte, ne? Diese persönlichen Austritte und so. Ich kenne das natürlich auch noch. Ich war ja auch mal Assessor und auch noch Gemeindepfarrer. Auch im Presbyterium wird das ja dann auch besprochen. Und ich habe es oft erlebt, dass so ein gewisses, ich will gar nicht sagen Kopfschütteln, also nicht im Sinne von so einer Empörung da ist, sondern eher so ein Entsetzen wirklich. Also man sagt, wie kann das denn sein, dass jemand, der sagen wir mal, seine Kinder hat taufen lassen, dessen Kinder dann im Posaunenchor gespielt haben, die eine ganz aktive Konfirmandenzeit haben, sobald das vorbei ist, dann sagen so, und jetzt ist mein Kind 15 geworden, jetzt trete ich aus. Obwohl wir doch so viele gute Gespräche zum Teil vielleicht auch geführt haben in der Zeit. Das ist für jeden Pfarrer und für jede Pfarrerin eine Kränkung irgendwie. Wenn man denkt, was habe ich denn falsch gemacht oder woran liegt das? Und dann kriegt man auch so ein bisschen das Gefühl, so bin ich noch, setze ich noch auf ein Pferd, was andere schon längst sozusagen laufen lassen haben. Ja, das gibt also ein Lostgefühl irgendwie. Das tut einem persönlich weh. Ich glaube, wichtig ist nur, finde ich, dass man dann nicht in so eine Wagenburg-Mentalität gerät und sagt, ja, die sind alle doof, weil sie austreten und wir machen doch alles richtig. Umgekehrt aber auch nicht, dass wir sagen, wir machen alles falsch.
Was möchtest du denn jetzt sagen, Lars?
Ich würde sagen, das ist, ich finde, das ist so ein, genau, das ist eine gute Frage, was will ich damit sagen? Ich finde, das ist ein unlösbares Problem. Das löst viel aus in den Menschen, die in der Kirche sind, die aber auch selbst hin und her gerissen sind, glaube ich, zwischen Verständnis für diese Menschen und gleichzeitig auch so einer Traurigkeit, die damit verbunden ist. Und das wiederum trübt die Stimmung so sehr auch.
Also ich muss mich ja schon als Gemeindepfarrer und Prediger und so dann fragen, was haben die damals verkündet, die Jünger, was derart den Nerv getroffen hat? Wir haben ja schon ein bisschen was dazu gesagt, ne? Genau dieses wirklich, was damals die gesellschaftlichen Situationen aufgesprengt hat. Hier ist kein Sklave, kein Herr, kein Reicher, kein Armer. Hier haben alle positiv gesehen die gleichen Rechte und den gleichen Besitz. Und wir teilen die Gemeinschaft. Wenn es da heißt, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, heißt das ja nicht, dass die gesagt haben, ihr müsst jetzt da immer hingehen, das gehört sich so, sondern die wollten dahin, weil die das gut fanden, weil die sich auch gefreut haben, dass sie sich da treffen. Und weil sie diesen Glauben, von dem sie da gehört haben, und den wollten sie eben auch teilen und miteinander leben. Und diese Dynamik, die wünsche ich mir tatsächlich, solange wie ich, seit ich damals als Jugendlicher letztlich irgendwo zum Glauben gekommen bin, wünsche ich mir die. Da habe ich auch schon verschiedene auf verschiedene Wege gesetzt und da zum Teil kommt man mit denen dann bei Kirche nicht weiter. Zum Teil ist es natürlich auch so, dass da auch nur mit Wasser gekocht wird und so. Aber trotzdem ist das immer so ein bisschen mein Wunsch gewesen, dass Menschen das wieder neu entdecken, dass das mit Gott und mit der Gemeinschaft in Gott eine Dynamik ist, die eine Befreiung schenkt, die gut ist. Auch fürs Miteinander und für das Leben miteinander. Und dass es da nicht nur um Dinge geht, die man tun muss, die man tun sollte oder die von oben verordnet sind, sondern dass man das vielleicht vor Ort auch als Gemeinschaft selbst entdeckt.
Also ich kann für mich nur sagen, oder für uns hier, als wir nach Koblenz gezogen sind, sicherlich auch der Kirche ein bisschen entrissen, sag ich mal so, oder entnommen, war doch das Bedürfnis da, nach einer gewissen Zeit wieder Anschluss in eine Gemeinde zu finden. Und zwar, obwohl, trotz aller kritischen Haltung, trotz aller Dinge oder so, würde ich doch sagen, so dieses Gefühl einzutauchen in so eine Welt, wo es um mehr geht als jetzt irgendwelche nur so tagespolitischen Sachen oder irgendwelche Probleme, die man im Alltag hat oder nicht, sondern so ein bisschen wieder in so eine Gemeinschaft zu kommen von Leuten, die Gottesdienste feiern, das war schon ein starkes Bedürfnis. Und das ist auch da, und ich glaube, es wird immer wieder Menschen geben, denen das auch so geht. Nur diese Massenbewegung, die übrigens bei der Apostelgeschichte, das war ja keine Massenbewegung, also was waren diese paar Hansels da im Vergleich zu dem allen Umfeld oder so, das wird nicht wiederkommen. Aber ich würde auch die Flinte nicht ganz ins Korn werfen und sagen, nee, auch jenseits von, das ist die andere Gefahr von so evangelikalen Strömungen, so, die nur noch Jesus kennen und dann nichts mehr machen. Also, dass man doch noch so ein normales Verhältnis dazu findet, dass jeder Mensch religiös ist, dass er einen Anknüpfungspunkt braucht, dass er in seinem Leben angewiesen ist, auf über sich hinaus zu gucken, sich zu fragen, wo geht mein Leben hin? Das würde ich mir einfach wünschen, dass doch noch genug Leute das für sich erkennen. Und dann ist keine Massenbewegung, aber es kann trotzdem eine schöne Kirche sein. Kleiner vielleicht, aber fein.
Ja, und die eben auch durchaus mal verkauft. Genau. Ja, werden wir kaum drum rumkommen.
Ja, klar. Aber das sind alles so Sachen, wo ich denke, das ist alles. Man kann so viel Kirchen und Gemeindehäuser verkaufen, davon geht das weder das Abendland unter noch die Kirche. Also da müssten wir, glaube ich, nochmal die Prioritäten vielleicht ein bisschen anders setzen. Auch vielleicht die Sorgenpunkte nochmal ein bisschen anders setzen, glaube ich.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Ne? Da hängen oftmals die Seelen und der Glauben irgendwie an Steinen oder an Traditionen oder an Strukturen. Das ist natürlich genau das, was die Menschen damals da ganz offensichtlich nicht bewegt hat. Denn die hatten ja noch gar keine Tradition, die hatten keine Gemeindehäuser. Gemeindehäuser gibt es übrigens auch noch gar nicht so lange. Ne? Es wird ja immer so getan, als ob Gemeindehäuser schon quasi von Jesus eingeführt worden wären. Die gibt es erst so seit 120 Jahren ungefähr.
Mhm. Vereinshäuser nahezu, ne?
Ja, genau. Mhm. Das ist auch schön, wenn man welche hat, aber ganz offensichtlich ging es auch ohne sie, und zwar ziemlich lange.
Ja, genau.
Wenn es bei Kirche eben auch um den Inhalt geht und nicht um die Äußerlichkeiten. Und das nehme ich schon immer wieder so wahr als landeskirchlicher Pfarrer, dass es doch bei vielen Leuten sehr um Äußerlichkeiten geht und die sehr, sehr hoch gehängt werden.
Da erinnere mich an einen wunderbaren Vortrag. Warte mal, wen hat noch mal gehalten? Ich glaube, es war der Wolfgang Edler, glaube ich, der den Golden Circle präsentiert hat. Das sind so drei Kreise.
Ah, ja.
In der Außenkreis steht so, was macht man? In dem mittleren Kreis steht dann, wie macht man das? Und innen drin steht, warum macht man das? Und das ist ja, haben wir schon mal vielleicht auch angedeutet, kommt aus dem Managementbereich eigentlich, macht aber nochmal sehr deutlich, diese Warum-Frage, die eigentliche Sinnfrage, die geht leider oft unter im allgemeinen Trubel von was machen wir als nächstes, was machen wir zu, was machen wir auf, welche Gruppe gründen wir, welche stampfen wir ein. Das sind alles so Fragen, ich glaube, die interessieren auch niemanden.
Mhm. Nee, da ist, glaube ich, bei dieser Geschichte aus der, also bei diesem Bericht aus der Apostelgeschichte wirklich nicht wichtig zu analysieren, wie idealisiert das alles so ist, sondern sich eher die Frage zu stellen, warum haben die sich damals packen lassen? Mhm. Was haben die da genau gesagt? Was, ne, genau diese gesellschaftliche Aufsprengung. Und kann man diese, das ist ja eigentlich unsere Profession als Prediger und als so als Theologinnen und Theologen, wie kann man das, was die da damals gepredigt haben, so aufschließen, dass das heute auch Menschen packt?
Mhm.
Und diese Aufgabe gebe ich jetzt mal all unseren Podcast-Hörenden mit. Was packt denn Menschen an Gott? Was brauchen die? Teilt uns das mit, damit wir ja, davon profitieren können.
Ja, denn ehrlich gesagt, das haben wir schon oft gesagt, niemand von uns beiden und überhaupt hat den irgendwie einen Stein der Weisen da jetzt gefunden oder was. Wir können das wahrscheinlich am Ende nur im Diskurs lösen.
Genau, das ist, wichtig, oder das ist auch wichtig, dass man sich da rückwindet. Ja, in diesem Sinne,
bleibt behütet.
Alles Gute und weiterhin schöne Ferien, schönen Sommer.
Bis bald und bleibt uns gewogen. Ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.